Hallo und herzlich willkommen zu What the Funk Folge Nummer 16. Das war eine Folge pickepacke voll mit Rennberichten, Challenge Mallorca und Challenge Wibuku und alles, was drumherum geschehen ist. Und auch nochmal, auch schon ein kleiner Ausblick sogar auf meine zukünftige Planung, beziehungsweise.
Also vielleicht zukünftige, vielleicht also eventuelle.
Beziehungsweise Planung. Ob Jan Stratmanns Langdistanzdebüt mich getriggert hat, schnell wie möglich jetzt auch eine Langdistanz zu machen. Aber ob das der Fall ist, erfahrt ihr ganz am Ende der Folge. Deswegen müsst ihr bis dahin erstmal meine Rennberichte durch. Aber davor gehen wir erstmal in die Werbung.
So sieht's aus und wir treffen uns hier natürlich immer auf unser Erdinger alkoholfrei. Und Fred, ich habe nochmal eine Frage, oder ich habe mir die Frage gestellt, ob du Erdinger alkoholfrei jetzt in der Offseason treu bleibst oder ob du zum Brauhaus switchst. Oder fährst du zweigleisig?
Also ich meine, ja, wir haben jetzt hier 11.58 Uhr. Da muss ich sagen, so krass bin ich noch nicht in der Offseason drin, dass ich da schon im Brauhaus trinke. Deswegen habe ich im Moment hier noch mein erfrischendes Erdinger alkoholfrei Grapefruit neben mir stehen. Aber ja, wenn es dann so Richtung Nachmittag ist, also nach 16 Uhr, man sagt ja kein Bier vor 4, oder? Dann switch ich zum Erdinger Brauhaus.
Sehr gut, sehr gut. Und der zweite Partner, den wir haben, ist immer noch Pillar Performance. Und das wird in der Offseason für dich ja jetzt auch wieder eine ultra wichtige Geschichte, weil ganz am Ende sprechen wir noch über die Races der etwas anderen Art, die jetzt alle vor der Tür stehen bei dir. Da ist natürlich auch wichtig, dass man auch weiter supplementiert, ne, um gut zu schlafen, fit zu bleiben, keinen Kater zu haben.
Ja, so. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, so gerade so das Triple Magnesium, es hilft, glaube ich, extrem gut gegen Kater. Also ich nehme es ja wirklich.
Hast du das schon probiert?
Ja, ich nehme es ja jeden Tag wirklich vor dem Schlafengehen. Und dementsprechend auch, wenn ich da nach einer langen Nacht nach Hause komme, selbst da, die Routine ist so in mir drin, dass ich da automatisch auch komplett betrunken noch mir mein Triple Magnesium zusammenmischen kann.
Nachts um 4. Oder nimmst du das schon mit auf die Party?
Ja, das wäre eigentlich meine gute Idee, das nicht mit Wasser zu mischen, sondern mit anderen. Wodka-Magnesium, wer kennt's nicht?
Wodka-Magnesium, das neue Trendgetränk. Ja, vielleicht werden wir jetzt mal, wir können ja mal so eine, am 25.11. beim Off-Season Highlight Race in Hamburg, können wir ja mal so ein paar Snippets aufnehmen, wo wir mal ein paar Cocktails bei Nils in der Bude mixen. Ein paar Magnesium-Cocktails und gucken, was am besten funktioniert.
Das ist eine gute Idee.
Und danach werden wir den Tag berichten, ob es hilft. Also wir machen quasi, weil ich habe hier gerade die Seite offen von Pillar Performance mit irgendwie, das alles nur auf Sport gemünzt. Gegen Kater steht da nichts.
Ja, da dürfen sie wahrscheinlich nicht, aber insgeheim ist das eigentlich der Hauptgrund.
Der wahre Grund.
Wieso es Pillar Performance überhaupt gibt. Aber nee, Spaß beiseite. Es ist echt brutal, was es hilft, wenn man einfach on top seines Mineralienhaushalts bleiben will. Wie schon jedes Mal gesagt, ich war schon seit einem Jahr nicht mehr krank.
Das ist, du bist das beste Anwendungsbeispiel, Fred. Und wer einfach mal auschecken will, es gibt unter pillarperformance.eu das Immunbundle mit dem Code PUSHING, alles groß geschrieben, PUSHING, 15% Rabatt. Und dann könnt ihr das einfach mal für euch ausprobieren. Es gibt da das Triple Magnesium und das, was gibt's noch?
Ultra Immune C. Und bei Ultra Immune C,
Test bestanden.
Für den Winter, weil jetzt wird es ja langsam doch kälter, ist auch Vitamin D mit dabei. Also Vitamin C, Vitamin D und Zink. Und dementsprechend für den Winter perfekt.
Also, wenn das kein Anreiz ist, holt euch das Immune Bundle pillarperformance.eu, Code PUSHING auf das Immunbundle, gibt euch 15%. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier mal mit Vollgas rein in den Podcast. Dann starten wir direkt rein in den neuen What the Funk Podcast. Und Fred, ich habe gerade schon gesagt, zur Begrüßung, long time no see and talk. Du warst ja nochmal untergetaucht auf Late Season Racing Parties. Im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, ob die Challenge-Serie noch möglich ist, wo du dann aber, glaube ich, hättest 2 Siege oder 3 Siege gebraucht oder sowas. Und am Ende, wenn ich das jetzt so sagen darf, das wirst du jetzt wahrscheinlich noch in aller Ausführlichkeit erläutern, für die Siege hat es nicht ganz gereicht. Der Tank war dann vielleicht doch schon ein bisschen leerer nach Worlds, als du gedacht hast, oder?
Ja, nach Worlds, und dann habe ich ja da noch das Programm gehabt mit Zell am See direkt und dann noch Samarkand auch. Und dann hatte ich ja überlegt, ob ich Barcelona, Mallorca und Challenge Vibo Kuh mache, also 3 Rennen in 3 Wochen. Hatte mich dann aber, glaube ich, ja, ich glaube, als wir den Podcast aufgenommen haben, war ich mir noch nicht ganz sicher und musste es noch mit Dan absprechen. Ja, aber wenig später war es dann eigentlich klar, Barcelona werde ich nicht machen und werde mich nur auf Mallorca und Vibo Kuh nochmal fokussieren. Nochmal 2 Rennen in 2 Wochen dann zum Abschluss der Saison. Und ja, da hatte ich quasi dadurch auch nochmal eine Trainingswoche mehr, die ich ja irgendwie nach Samarkand schon unbedingt nochmal gebraucht habe, um halt dann in Mallorca und Vibo Kuh dann auch nochmal das Beste aus mir rausholen zu können, weil sonst wäre das Ganze, glaube ich, noch schlechter gelaufen. Also nicht, dass es schlecht gelaufen ist, aber das Ganze wäre auf jeden Fall schlechter gelaufen. Und hatte dann aber auf jeden Fall noch 2 sehr gute, also abgesehen von den Recovery und Taper-Wochen, nochmal 2 volle, sehr gute Trainingswochen mit ein paar richtig guten Einheiten. Das Wetter war auch echt nochmal brutal gut, muss man sagen. Also hier Spätsommer in Kufstein, also ich glaube, also ja, in Deutschland bei euch und so, was ja glaube ich auch so. Ja, es war echt richtig geil, es ist teilweise auch noch bis zu 30 Grad. Nochmal ein bisschen Heat Prep für Mallorca im Oktober. War auch noch viel im Freiwasser. Die Seen hier hatten auch noch über 20 Grad. Also es hat schon einmal richtig Bock gemacht und da musste man dann nicht mehr irgendwo hin ins Trainingslager, um sich auf die letzten Rennen vorzubereiten. Aber ich muss sagen, also es wurde dann schon klar immer so ein kleines bisschen kälter und dann gerade so die letzten paar Tage, bevor es dann nach Mallorca ging. Es war nicht kalt, aber es wurde dann schon langsam Herbst. Die Tage werden ja auch jetzt immer kürzer.
Das ist das Krasseste, oder?
Ja.
Ich habe mich auch 2-3 Mal richtig verkalkuliert und bin so voll im Dunkeln nach Hause gekommen mit dem Rad. Also,
ja, vor allem
wie
bei
schnell
mir ist
das
halt,
geht.
Ja, bei mir ist es halt so, ich meine, wer mich kennt, ich bin jetzt eher
der Spättrainierer,
genau. Und wenn ich dann halt, ist es halt dann doch ein Unterschied, wenn ich 3 Einheiten zwischen, ich sage mal, 10 Uhr und 18 Uhr quetschen muss, als wie im Sommer zwischen 10 Uhr und 20 oder 21 Uhr sogar. Und da irgendwann wird es dann hart. Und das macht es, wenn ist dann, ja, das ist dann zusätzlich dadurch, dass das dann auch kälter wird. Irgendwann wird es dann mental auch hart. Beziehungsweise, es war dann auch nicht der einzige Grund. Klar, es war dann auch irgendwie eine lange Saison und irgendwie war ich dann so, ach komm, jetzt noch 2 Rennen. Aber sobald ich dann nach Mallorca geflogen bin, am Montag in der Rennwoche, und dort dann quasi, also da war dann nochmal richtig gutes Wetter, war es auch sogar richtig heiß und schwül, ja, so immer so 28 Grad, aber auch mit 80-85% Luftfeuchtigkeit, auch selbst für Mallorca im Oktober relativ ungewöhnlich. Und da fand ich es dann einfach schon wieder so geil, dass ich mir gedacht habe, okay, da könnte ich jetzt auch noch mal einen Monat trainieren und dann noch mal meine Saison noch länger machen, aber nur theoretisch natürlich. Aber ja, ich finde es schon immer krass, wie so am Ende der Saison einfach der Kopf dann auch immer sagt, so ja, jetzt ist dann langsam mal gut und mach mal Pause.
Aber hattest du das, ich habe jetzt so durchgehört, dass das im Kopf sich schon langsam eingestellt hat. Jetzt, du hast nochmal zwei richtig gute Trainingswochen, aber so kurz vor Abflug nach Mallorca war schon so, ja, jetzt reicht's auch, komm, scheiß drauf, noch zwei Rennen. Also nicht mehr dieses, was du, dieses Euphorische von Back-to-Back-Racing im letzten Podcast noch hattest, die ja richtig geil liefen, die Rennen, sondern dann war es auch schon, dass du gemerkt hast, nicht nur, also nicht körperlich unbedingt, aber auch so vom Kopf her halt so, puh, jetzt wird's auch Zeit, dass die letzten Rennen kommen, die ziehe ich noch durch, hab Bock, aber du hast nicht mehr so gebrannt wie jetzt bei den Rennen eben in Samarkand, Zell am See und in Lahti.
Ja, genau. Ich merke das dann schon auch immer, wenn mehr und mehr Trainingseinheiten dabei sind, wo ich mir davor so denke, so, ah, ich habe jetzt eigentlich nicht so Lust, aber komm, jetzt die paar Tage noch und dann geht's eh nach Mallorca, noch zwei Rennen und dann ist die Saison eh vorbei. Ich weiß nicht, ich meine, das ist dann auch immer beim Kopf halt, im Kopf dann auch mal so automatisch fast, wenn es zu dem Ende, wenn man dem Ende nahe kommt. Also wenn jetzt von Anfang an klar gewesen wäre, würde jetzt noch, sagen wir, Bahrain machen im Dezember, vielleicht wäre es dann ganz anders gewesen, weil ich weiß, gut, danach muss ich eh auch noch weiter trainieren und dann bin ich vielleicht auch noch irgendwie motivierter. Also ich weiß es nicht, aber es ist ja schon oft so, dass je näher man ein Ende kommt, desto automatischer funktioniert es einfach auch im Kopf, dass man dann so, dass der dann so langsam schon so runterfährt, bevor es überhaupt zu Ende ist.
Ja, also dass du gar nicht mit so einem, also du bist, ich bin genauso ein Typ. Ich finde es ultra schwierig, wenn ich weiß, es war auch schon, egal was ich jetzt nehme bei mir, ob es Sport ist, ob es Uni ist, ob es, wenn Jobwechsel irgendwo war oder was auch immer, letzte Klausur irgendwo, dann war so, ja okay, nur noch die letzte. Dann hat man anders gelernt, als wie für die erste. Und das höre ich bei dir jetzt auch so ein bisschen durch, dass ja, du da auch wahrscheinlich dieser Typ bist.
Witziges anderes Beispiel dafür ist, nehmen wir mal so Schwimmen. Man schwimmt 5 Kilometer. In diesen 5 Kilometern, so, weil man weiß, man muss 5 Kilometer schwimmen, die ersten 3 Kilometer, die gehen ja dann eigentlich relativ schnell rum.
Ja, und wenn man dann, schnell.
Und wenn man dann aber irgendwie einen Tag hat, so heute nur 3 Kilometer, man freut sich schon, muss ich nur 3 Kilometer schwimmen, geil, geht mega schnell rum und dann springt man rein und denkt sich, Alter, wieso dauert 3 Kilometer
erst 1000.
Einmal so lange?
Du hast recht, ja.
Es ist alles im Kopf, es ist brutal.
Ja, aber es ist ja wirklich so, ne? Wie hart das Kopf ist. Man kann da 1000 Beispiele finden. Genauso, wenn du weißt, ey, heute habe ich 1,45 Long Run. Die erste Stunde ist so Schnips weg. Und genau, wenn du so, heute 40 Minuten Easy Recovery Run, ist so nach 20 Minuten denkst du so, boah, 40 Minuten ist ganz schön lang. Obwohl du locker läufst, easy, alles eigentlich gut ist, du, keine Ahnung, Musik hören könntest, Podcast abschweifen könntest in Gedanken oder so. Aber trotzdem fühlt sich manchmal so ein 40-Minuten-Run oder eine 3-Kilometer-Swim-Session länger an, als wirklich, wenn du was ultra langes mit Programmen und auch noch Intensitäten hast, was auch noch super tough und hart ist, weil du einfach anders eingestellt bist vom Kopf. Und wenn man das so bei sich beobachtet, dann ist es wahrscheinlich auch so, wenn du weißt, irgendwie das wichtigste Rennen ist am Ende der Saison und danach ist Off-Season, dann vielleicht solltest du dir dann für die Zukunft da immer noch ein Rennen danach einfach, dich einfach anmelden. Ob du startest oder nicht, ist scheißegal. Aber dass du vom Kopf her nicht in dieses, ja komm, scheiß drauf, letzte Ding, ich zieh nochmal durch.
Ich sag auch dann, er soll mir jetzt einfach auch immer 10 Kilometer Schwimmen auf den Plan schreiben. So dass die 5 Kilometer richtig schnell rumgehen.
Und dann hörst du nach der Hälfte mal auf. Das funktioniert ja wieder nicht, weil du es ja weißt.
Ja.
Aber ja, super interessant.
Ich finde, es ist auch immer, ich finde es schon auch schwierig, wenn so die Championship-Season, also gerade mit WM, PTO und so die ganzen ganz großen Rennen auch schon rum sind. Und ja, es ist dann doch nochmal einfacher, wenn man irgendwie nochmal so ein ganz großes Ziel am Ende der Saison hat, auf das man sich fokussieren kann, als dann irgendwie so, ja, ich meine, es war halt dann auch erfolgreich, gerade die Weltmeisterschaft. Und da dann halt danach irgendwie nochmal, ich meine, es war schon schwer, dann für Zell am See und Samarkand da irgendwie den Fokus zu finden, aber irgendwie fehlen dann einfach im Kopf nochmal so diese paar letzten Prozent, die man da rausholen will, weil man halt irgendwie schon so das erreicht hat, was man wollte.
Ja.
Und ja, die Rennen dann am Ende der Saison jetzt auch nicht mehr wichtig genug waren und ich ja auch auf Instagram geschrieben habe oder es mir auch selber gesagt habe, ja, das ist jetzt alles nur noch Zugabe oder die Kirsche auf der Sahnetorte, was natürlich auch so ein bisschen den Druck von einnimmt, aber vielleicht, oder dieser Druck ist eigentlich genau das, was dann nochmal so die letzten paar Prozent, glaube ich, gibt, um da dann wirklich alles aus sich rausholen zu können, nicht nur im Rennen, sondern auch irgendwie nochmal in den letzten paar Wochen Training davor. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn da nochmal gerade so eine WM oder was ganz Großes am Ende der Saison ansteht, wo man sich wirklich nochmal beweisen will.
Ich bin gespannt in dann wahrscheinlich ja, dem nächsten oder übernächsten Podcast, wenn du mit Dan gesprochen hast und ihr dann mal vielleicht eure Saison schon geplant habt für nächstes Jahr, wie das dann bei dir aussehen wird. Weil da hat man ja zum Beispiel mit irgendwie kurz vor Weihnachten nochmal die 73 WM in Neuseeland, ob du das Ding machen willst oder nicht oder wofür du dich entscheidest. Dann haben wir quasi nächstes Jahr, sprechen wir über die gleichen Themen nochmal und dann vielleicht mit einem großen Ziel am Ende. Mal gucken, wie das, ob es sich unterscheidet, ob unsere Theorie, die wir jetzt hier aufgestellt haben, richtig ist. Aber lass uns mal nach Mallorca springen zum Rennen, weil ich muss gestehen, in diesen ganzen Hawaii-Vorbereitungen und was da noch alles für ein Trubel und große Rennen waren, habe ich von Viuboku jetzt was mitbekommen, aber Mallorca habe ich vorher und auch so während des Rennens, glaube ich, nach Ergebnissen geguckt, aber ich habe keine Ahnung vom Rennverlauf gehabt, wie was gelaufen ist und sonst was. Hol uns da doch mal ab so. Wie war dein Mallorca?
Also erstmal ja, zu meinem Rennen. Ja, so Schwimmen war so ja, mittelmäßig, hatte nicht so einen guten Start erwischt. Also es war Neo-Verbot und im Meer, es war auch relativ wellig an dem Tag. Keine einfachen Bedingungen, aber ja, fand ich an sich jetzt auch nicht schlimm. Hat dann, glaube ich, es war dann so, man musste so ein M schwimmen, quasi mit Landgang, also so zwei Runden, aber zwei verschiedene Runden. War dann so beim Landgang, glaube ich, knapp 30 Sekunden hinter der ersten Gruppe, weil ich eben keinen guten Start hatte und irgendwie nicht so richtig wach war. Bin aber in der zweiten Runde zum Glück aufgewacht und habe sogar geschafft, wieder an die Führungsgruppe hinzuschwimmen und bin dann am Ende der Führungsgruppe aus dem Wasser gestiegen. Klar, es zieht sich dann natürlich alles so ein bisschen in die Länge und hat dann, glaube ich, also nach ganz vorne, glaube ich, so 20 Sekunden oder sowas. Ja, hab dann so nach dem Wechsel, war so dann der nächste Fehler, den ich gemacht habe, dass ich so ein bisschen, ja, zu lange gewartet habe. Also ich hätte da so ein bisschen wirklich von Anfang an volle Kanne 400 Watt fahren müssen, um da so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Und ich habe eher so die Taktik gemacht, die ich auch bei der 73 WM gemacht habe, erstmal so, ja, Schuhe angezogen, mich so kurz ein bisschen sortiert und dann erst so an der Gruppe vorbeigefahren und dann quasi nach vorne, also nicht in die Führung, aber in die Führung der Gruppe. Es war halt vorne dann eben schon ein paar, so ein bisschen weiter weg. Und ja, ich dachte eigentlich, ist es kein Problem, da dann irgendwie ranzufahren, wenn ich da halt wieder meine 370, 380 Watt fahre. Mit wo ich weiß, wenn ich das fahre konstant, dann dauert es halt vielleicht eine halbe Stunde, aber ja, dann habe ich nicht zu viel Energie verschossen und bin halt einfach vorne. Aber ja, das war in dem Rennen alles so ein bisschen komplizierter und ja, im Nachhinein war das sicher der Fehler und ich hätte da wirklich, Mathis Margier hat das auch gut gemacht. Ich meine, ja, der war nochmal 10 Sekunden oder 15 Sekunden vor mir auf dem Rad und dann hat er halt wirklich in den ersten 5 Kilometern das Loch nach ganz, ganz vorne zugefahren und da hat sich dann halt direkt so eine Führungsgruppe gebildet mit Alistair Brownlee, Rico Bogen, Mathis, Willi Hirsch und Juri Keulen. Ja, auf den kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Dann war ich eben quasi in der dieser riesen Verfolgergruppe ganz vorne. Als ich an denen vorbeigefahren bin, so nach dem ersten Berg, so nach 10 Kilometern, Das war schon auch, also da sind alle wirklich Hinterrad an Hinterrad gefahren oder es maximal so fünf Meter Abstand gehalten. Und als ich vorbeigefahren bin, habe ich schon alle so angeschrien, dass sie mehr Abstand halten sollen. Und ja, da die Gruppe hat sich zumindest ein bisschen zerkleinert, aber leider waren trotzdem noch einige dabei. Klar auch gute Radfahrer, die auch fair gefahren sind, wie zum Beispiel Nils Lorenz, Max Sperl und der Däne Scott Steenberg. Also die sind wirklich, wirklich sehr fair gefahren, die dann noch bei mir in der Gruppe waren. Und vorne waren eben die weg. Die hatten halt dann auch beim Wendepunkt, als die entgegenkamen, waren dann halt irgendwie auch 6 Motorräder dabei, vorne und auf der Seite aufgereiht, und ich dachte schon, ah shit. Und ja, der Abstand wurde leider halt auch immer größer, obwohl ich keineswegs irgendwie schlechte Watt gefahren bin, und vor allem eben auf diesem flachen Teil, also zweite Hälfte der Runde, es waren so 2 Runden zu fahren, zuerst so eben so ein Berg hoch mit so bisschen technisch wieder runter, aber alles halt eben immer nur so leicht bergauf, also da fährt man auch immer noch so 30 km/h, wo Windschatten halt natürlich dann auch immer noch ordentlich was bringt. Und dann der zweite Hälfte der Runde war dann immer so ein bisschen flacher, und wir hatten, glaube ich, quasi nach 25 Kilometern, wo es eben auf diesen flachen Part ging, glaube 35 oder 40 Sekunden nach ganz vorne. Also noch im Rahmen, theoretisch zufahrbar. Und dann haben wir eigentlich
Sorry, wenn ich da kurz einmal unterbreche. Hast du dir dann im Rennen aber schon gedacht, okay, fuck, 6 Motorräder und irgendwie Mattis vorne mit dabei und Alistair, wo du weißt, 2, die ja auch immer das Zepter mit in die Hand nehmen und auch ja wahrscheinlich vielleicht 10 Watt weniger fahren als du, aber auch nicht oder die gleichen Watts fahren wie du. Hast du da gedacht, du kannst es noch zufahren, oder hast du gedacht, wenn, dann musst du jetzt einen richtigen Effort machen?
Also ich habe schon noch gedacht, dass ich es zufahren kann, vielleicht nicht zwischen Kilometer 25 und 40, aber wenn ich da zumindest den Abstand gleich halten kann, dann auf jeden Fall in der zweiten Hälfte, wo eigentlich das Tempo generell immer langsamer wird, und ich eigentlich schon noch schaffe, dann auch die gleichen Watt zu fahren oder auch nochmal zu attackieren, wie zum Beispiel bei der 70-3-WM auch am Ende, habe ich schon gedacht, dass ich quasi dann in der zweiten Runde, wenn es dann wieder in diese Bergpassage geht, dass ich zumindest da das dann spätestens zufahren kann. Aber muss da dafür halt trotzdem zumindest den Abstand gleich halten. Das heißt, das Tempo im Flachen dann auch so hoch wie möglich halten. Und am Ende dieser Flachpassage beziehungsweise Eingang, zweite Runde, hatten wir dann wieder einen Split bekommen, und dann waren es halt, ich glaube, über 2 Minuten auf einmal. Und das halt auf diesen 15 flachen Kilometern, wo wir wirklich nicht langsam gefahren sind. Und da, das war dann so, oh nee, ich glaube, da besteht keine Chance mehr, da irgendwie heute noch nach vorne zu kommen auf dem Rad. Und das ist natürlich, wenn man irgendwie so eigentlich gute Wattwerte tritt im Rennen, dann schon sehr, sehr deprimierend. Und kommt noch dazu, dass dann bei mir halt auch immer noch welche in der Gruppe waren, die halt da einfach viel zu knapp gefahren sind und die ich da eben rumkutschiere, während die halt irgendwie da ihre 250 Watt oder so im Schnitt fahren. Hab dann irgendwann so das Mindset gehabt in der zweiten Runde, dass mir das alles einfach egal ist. Ich fahre jetzt einfach meine Wattwerte. Klar, es hat mich dann halt mega aufgeregt. Hab dann so zwischendurch mal so die Hoffnung komplett verloren und gar keinen Bock mehr gehabt, aber konnte mich dann wieder so ein bisschen retten und sagen, ja komm, jetzt positive Gedanken, mach einfach das Beste draus machen und eine gute Leistung abliefern. Was da eben vorne passiert irgendwie oder jetzt bei mir in der Gruppe oder auch vorne mit dem Windschatten fahren, das kann ich leider im Rennen nicht kontrollieren. Hab dann einfach versucht, das Beste aus mir rauszuholen, auch schon auf dem Rad, und wollte mich dann auch nicht verstecken und mal die anderen vorlassen, sondern hab dann einfach gedacht, okay, komm, ich fahr da jetzt meine Watt, dann kann ich danach einfach auf jeden Fall zufriedener mit mir selbst sein, wenn ich mich dann nicht versteckt habe, was ja sowieso nicht mein Racing-Style ist. Und ja, vorne war dann eben noch dieser Niederländer, der noch später gewonnen hat, der Juri Kollen. Der ist auch, ja, der ist schon dafür bekannt, dass er so ein Windschattenfahrer ist.
Das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe, sorry, wenn ich da auch wieder reingrätsche. Einmal bei dir ein Foto und ich habe noch zwei, drei Reels gesehen. Es war einmal im Flachen und zweimal bergan. Wo, also bergan war er ja auf unter einen Meter.
Also ja, nicht nur da. Also mal in dem Rennen, um es mal von vorne anzufangen, also in Spanien sind ja die Startnummern auf dem Rad immer Pflicht. Einfach so als Kennzeichen, dass man quasi in einem Wettkampf ist. Und ja, man muss dann dementsprechend die Startnummer schon zum Radfahren anziehen. Das kostet natürlich auch Zeit im ersten Wechsel, aber dadurch, dass es jeder machen muss, ist es ja dann wieder egal. Ja, und er kam eigentlich mit mir aus dem Wasser, hat die Startnummer nicht angezogen, hat dann sich dementsprechend da ein paar Sekunden gespart und war dann gleich weiter vorne beim Radaufstieg. Der war nämlich dann bei Mattis und dann ist der wirklich bei Mattis direkt ans Hinterrad. Und während Mattis halt irgendwie über 400 Watt da gefahren ist, um nach vorne zuzufahren, war der halt einfach direkt am Hinterrad und ist da einfach mit ihm nach vorne gefahren. Also das war schon echt brutal dreist. Und er hatte natürlich dann auch noch keine Startnummer. Das heißt, ja gut, Watt hat er sich dann auch noch gespart. Weil wenn die da hinten rumflattert, ich meine, ja, wenn es jeder aufhat, ist es für alle gleich, aber es kostet halt schon irgendwie wahrscheinlich sogar 5 Watt. Und das ist dann zum Beispiel auch sowas, also eigentlich müssen das die Kampfrichter sehen.
Spanien und dann, wieder, ne? Rennen ja, in entweder, Spanien. Gibt keinen Windschatten auf dem Rad und Regeln sind dehnbar.
Und ja, er ist halt auch schon dafür bekannt, dass er wirklich immer Windschatten fährt, also wirklich auch bewusst. Der hat schon etliche Penalties bekommen in Rennen, aber das bringt bei dem leider gar nichts. Er macht es immer wieder. Es ist echt traurig, dass es solche Athleten gibt. Also ist eigentlich wirklich nicht viel anders als zu dopen, meiner Meinung nach.
Ist genau das Gleiche. Also es ist ja sogar noch schlimmer, weil es jeder sieht und also was ist nicht schlimmer, es ist genauso schlimm, aber es ist also so dreist zu sein, da einmal jetzt, Startnummer kann man noch sagen, war vielleicht irgendwie im Eifer des Gefechts einfach vergessen, aber da hätte es dann halt auch eine Penalty für geben müssen am Ende, wenn das ein Kampfrichter sieht, aber halt irgendwie ans Hinterrad zu springen und also ich habe nicht das ganze Rennen gesehen, aber die Ausschnitte, die ich gesehen habe, wenn das wirklich die ganze Zeit die Realität war, dann frage ich mich, wie blind waren denn da die Kampfrichter oder gab es da überhaupt welche, dass das keiner macht und am Ende des Tages dann nochmal, habt ihr den dann nachher nochmal drauf angesprochen oder ist das mittlerweile so?
Ja, da ja, kann okay. ich auch nochmal, also ich habe ihn ja schon oft drauf angesprochen und er ist ja schon wirklich, also der hasst mich dafür schon inzwischen und er denkt auch wirklich, also ich glaube, ihm ist es tatsächlich gar nicht bewusst irgendwie, dass er das immer macht oder ich weiß es nicht, ob er sich einfach immer so dumm stellt, aber ja, ich habe ihn schon oft drauf angesprochen und gerade natürlich da auch nach dem Rennen wieder. Und ich meine, ja, der ist brutal aggressiv geworden. Also der kann überhaupt nicht mit dieser Kritik umgehen. Und hat halt, also mein oder auch von vielen anderen Profis den Respekt halt einfach nicht verdient. Und wenn der halt nur so Rennen gewinnen kann, dann gut. Aber ja, da müssen wir Athleten halt dafür sorgen, dass wir da, ja, dass das halt jeder weiß, eben auf Social Media posten, wenn schon die Kampfrichter nichts machen. Ja. Klar, das ist dann auch nochmal ein anderes Problem, die spanischen Kampfrichter. Da war Challenge Family danach auch echt sauer, weil bei Challenge Family ist halt eben so, die outsourcen quasi die Kampfrichter oder auch Anti-Doping eben immer an die nationalen Verbände. Und dementsprechend ist quasi der spanische Verband dann dafür verantwortlich. Und ja, auch bei der Challenge Barcelona, wo er auch schon gewonnen hat, da hatte ich auch den Livestream gesehen, da war es auch schon richtig schlimm. Da war es auch mit den Motorrädern sogar noch schlimmer. Und ja, da wurden auch absolut gar keine Penalties verteilt. Und da war sogar scheinbar 20-Meter-Regel. Ich meine, die sind nicht mal 12 Meter oder 10 Meter gefahren. Und ja, das war halt irgendwie so der katalanische Verband, und dann dachten die eigentlich, Mallorca wird besser, weil da war es dann irgendwie der spanische Verband, aber hatten davor auch extra nochmal ein Meeting und gesagt, ja, sie sollen echt Penalties verteilen, aber ja, es war wirklich gar nichts. Und dadurch, dass denen nicht mal aufgefallen ist, dass da jemand in der Führungsgruppe keine Startnummer trägt, schon ein Zeichen dafür, dass sie da echt blind rumgefahren sind. Und ja, auch alle in der Führungsgruppe haben gesagt, wie krass das war, dass er echt die ganze Zeit auf ein oder zwei Meter gefahren ist, also wirklich nicht nur am Berg, oder auch Athleten, Amateure, die überrundet wurden, die mir danach auf Instagram geschrieben haben, oder eben auch Fans, und ja, auch die ganzen Videos, die ich danach gesehen habe. Und es ist halt keine Überraschung. Und auch als ich dieses Video da geteilt habe, wo er am Berg so wirklich einen Meter dahinter fährt, haben ja auch alle Profis haben ja auch geschrieben, ah ja, Juri Keulen, Klassiker. Also wirklich, der krass. Ist dafür bekannt und ist halt auch so einer, wenn er am Anfang der Saison so mit dem Mindset in die Saison startet, der macht es 10 Rennen, fährt einfach immer Windschatten. Ja, bei 5 oder 6 kriegt er vielleicht eine Penalty, da wird es halt dann nix, aber dann bei 4 kriegt er keine und da hat er halt dann ein richtig gutes Ergebnis am Ende des Tages stehen. Ja, dann hast du immer noch eine Saison irgendwie mit 4 krassen Ergebnissen. Und was halt auf dem Papier dann erstmal auch richtig toll ist. Aber ja, wenn man es so macht, dann spricht sich das schon auch rum. Ja, man verliert hier wirklich jeden Respekt und ich meine, so Sponsoren etc. kriegen das ja auch mit.
Ja. Ach, sowas ist immer, am Ende des Tages kommt das immer wie ein Bumerang zurück und ich finde geil, dass ihr Profis auch da dann offen drüber sprecht oder auch dann diese Sachen benennt und nicht irgendwie sagt, ja, da ist einer Windschatten gefahren oder sonst was, sondern dass es auch klar adressiert wird und auch klar derjenige benannt wird, weil nur so kann es ja irgendwie auch Besserungen geben. Und wenn dann auch gleichzeitig nicht nur das irgendwie in Social Media benannt wird, sondern auch mit entsprechend Veranstaltern gesprochen wird und sowas, dann ist ja schon mal der erste Schritt getan und dann ja kann man halt nur hoffen, dass es da in den nächsten Rennen eben besser wird. Aber ich finde auch noch krass, was du gesagt hast, eben dieses Thema, was ja immer so, um jetzt mal von Juri wegzukommen, wirklich oft angesprochen, aber da mal wieder ganz krass zu sehen, dieser Sprung in die erste Gruppe, wenn halt irgendwie Livestream und Führungsmotorräder da sind, sowas, wie wichtig das ist, dass du halt da nicht diese 30 Sekunden Gap hast oder wenn, dass du die so schnell wie möglich zufährst, ne? Dass du überhaupt noch eine Chance hast, da in Kontakt zu sein, einfach nach vorne, weil wenn du sagst, du bist gute Wattwerte gefahren und die Wattwerte, die du fährst, das ist ja eben das, was die Jungs und da vorne in der Spitzengruppe dann auch gefahren sind ungefähr und du kassierst dann 2 Minuten oder 1,5 Minuten auf einem Abschnitt von 20 Kilometern, zeigt das ja auch mal wieder ganz eindeutig den Effekt halt einfach.
Ja, also da muss man so auf jeden Fall seine Taktik anpassen. Ja, nichtsdestotrotz werde ich persönlich nach der Erfahrung in Mallorca solche Rennen nicht mehr machen, erstmal. Also auf wahrscheinlich, ja, ich meine, dadurch, dass es halt jetzt eben dann auch mit PTO etc. die Möglichkeit gibt, wahrscheinlich auch kaum mehr Rennen überhaupt, wo nur eine 12- oder 10-Meter-Regel ist. Und schon gar nicht in Spanien, wo ja die spanischen Kampfrichter dabei sind und keine Penalties geben. Also ja, aber der Sport entwickelt sich und ja, 20-Meter-Regel kommt mehr und mehr, ist auch bitter nötig. Wir fahren halt jetzt inzwischen 5 km/h schneller als vor 10 Jahren. Und ich meine, da bringt teilweise sogar 20 Meter noch was. Aber ja, 10 Meter, das hat schon lange gar nichts mehr mit Radfahren zu tun teilweise, wenn du in der Gruppe irgendwie ganz ganz hinten fährst und selbst wenn sich jeder an die Regel hält, 10 Meter Abstand und dann ganz hinten, da musst du wirklich teilweise gar nicht mehr treten. Und ja, schade, aber solche Rennen wie Mallorca werde ich da mit dem Regelwerk auf keinen Fall mehr machen. Aber glücklicherweise gibt es dann eben auch die Alternativen. Ja, sonst wäre das natürlich bitter. Und ja, ich müsste mich als Athletentyp direkt komplett ändern und eher so zum Schwimmläufer werden. Aber nee, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber um das Rennen noch in Mallorca abzuschließen, dann vom Rad gestiegen mit ja gleich 3 Minuten Rückstand auf die Führungsgruppe dann am Ende. Und ja, war dann in der ersten Runde immer noch so ein bisschen so, ja, ich bring's jetzt zu Ende. Und es war wirklich extrem heiß, heiß und schwül. Ja, alles nicht ganz einfach dann für den Kopf, aber hab's dann zum Glück irgendwie bin ein bisschen aufgewacht und ja, hab da einen ganz guten Rhythmus gefunden. Es war schon eine extrem harte Laufstrecke in Mallorca. Ist immer so leicht bergauf und leicht bergab auf so Pflastersteinen. Und pro Runde, glaube ich, 6 Wendepunkte. Es sind 4 Runden zu laufen. Und da auch immer zahlreiche 90-Grad-Kurven. Und ja, also es ist wirklich eine anspruchsvolle Laufstrecke. Und konnte da dann aber nochmal wach werden. War vielleicht sogar ganz gut, dass ich am Anfang noch nicht so ganz Bock hatte. Wahrscheinlich bei der Hitze besser, wenn man nicht so schnell angeht. Dementsprechend konnte ich dann auch nochmal ordentlich zulegen, gerade für die zweite Hälfte und dann nochmal auf Platz 6 zumindest vorlaufen und da den letzten Platz mit Preisgeld um 500 Euro nochmal abstauben. Die Reisekosten waren wieder drin. und 50 Punkte für das Challenge-Bonus-Ranking. aber ja. Genau, ist deswegen so an sich mit meiner Performance oder Leistung, wenn ich so auf die Zahlen schaue, war ich dann gar nicht unzufrieden, gerade auch wenn man die Hitze betrachtet. Aber ja klar, einerseits habe ich dann natürlich auch ein paar taktische Fehler einfach gemacht, die man bei so Semi-Drafting-Rennen einfach nicht machen sollte. Und ja, andererseits wurde man dann hier und da auch einfach betrogen, was halt einfach ja nicht schönes und war aber eigentlich ganz cool, dass danach als ich das dann auf Instagram dann auch eben so geschrieben habe, dann auch so viel gutes Feedback zu bekommen, dass die Athleten da auch hinter mir stehen oder auch die anderen Profis und das gibt natürlich einerseits mir selber auch Mut, das öfter öffentlich anzusprechen und da auch nicht scheuen, irgendwie Namen zu nennen. Und andererseits gibt es hoffentlich dann auch anderen Athleten den Mut, das auch zu machen.
So wird es besser.
Ja, genau. Wenn schon die Kampfrichter nichts machen, dann müssen es die Athleten in die Hände nehmen.
Und, ja, ist ja eigentlich das Geilste, was passieren kann. Also Kampfrichter wirst du ja bei keinem Rennen immer zu 100% um euch rum und Abstände werden geschätzt und sonst was, wenn es nicht gerade einen Race Ranger gibt. Und ich glaube, wenn es da unter den Athleten einen starken Konsens gibt, dass ganz klar benannt wird, wenn jemand einfach unfair sich verhält und das in der Profiszene einfach Usus wird und bekannt ist, dann wird es immer weniger geben, die das wagen, ihren Namen da so zu verbrennen und irgendwo da zu lutschen, sondern ja, wenn ich halt nicht stark genug bin, dann falle ich halt raus aus der Gruppe und muss halt mein Rennen machen. Und ich glaube, das kann alles nur super fair werden, wenn es so kleine Felder sind, wie bei der PTO, wenn dann im Optimalfall noch ein Race Ranger mit in Einsatz kommt. Aber bei so Rennen wie jetzt auf Mallorca, wenn die Kampfrichter da vielleicht nicht 100% durchgreifen, nicht 100% geschult sind, nicht 100% wach sind, dann wird es, wenn es keiner benennt, wird es einfach so weitergehen. Dann wird es da auch keine Änderung geben. Von daher, finde ich richtig gut.
Genau, ich spreche die Athleten dann auch immer direkt an im Ziel, natürlich, wo ich weiß, dass die sind nicht fair gefahren, wie jetzt auch eben die zwei Deutschen in meiner Gruppe, der Nick Emde und der Alexander Kull, aber bei denen ist halt auch was anders als bei Juri Keul. Ich meine, Juri Keul macht es schon immer und wird es auch immer machen, den kann man einfach nicht ändern, aber ich meine, klar, jetzt bei den beiden Deutschen, die sind auch gut hinten drauf gelaufen. Klar sind die jetzt nicht fair Rad gefahren, aber wenn ich die halt drauf ansprich, dann habe ich halt eben auch die Hoffnung, auch wenn die Kritik in dem Moment nicht einstecken können, habe ich die Hoffnung, dass es mit denen ein bisschen was macht und die hoffentlich beim nächsten Mal da fairer fahren und ein faireres Rennen machen. Ich meine, das ist halt auch nochmal ein Unterschied. Das sind ja auch dann eher noch junge und unerfahrene Athleten, die das vielleicht auch teilweise gar nicht mit Absicht machen, sondern eher nicht wissen, was überhaupt 12 Meter Abstand sind.
Ich erinnere mich an einen Podcast von dem ersten Einsatz des Race Rangers, wo du gesagt hast, fuck, so weit sind 20 ja. Meter.
Ja.
Also das ist ja auch genau. So das Thema. Es ist, woher, also es ist ja nicht, dass da ein Maßband auf der Straße liegt oder so. Man schätzt das ja immer und auch Kampfrichter schätzen das. Von daher können wir einfach nur hoffen, dass gerade im Profibereich auch dieses Race Ranger immer weiter zum Einsatz kommen wird bei immer mehr Rennen. Gar nicht nur, dass es bei jedem Rennen stattfinden muss, aber dass man selber mal optisch sieht, oh fuck, was sind denn jetzt 20 Meter? Weil das ist, 20 Meter ist halt ganz schön weit. Und oftmals fährt man halt, denkt man so, ja, das sind jetzt 10, aber es sind halt eher 6, 7 Meter vielleicht. So, ich kenn's von mir selber.
Ja, genau. Ja. Und selbst auch, ich meine, Challenge Vibuku, wo wir dann gleich nochmal drauf kommen, da war dann 20 Meter Regel. Und da habe ich auch einfach gemerkt, also es geht dann auch gar nicht mehr so darum, was jetzt 20, ob es jetzt 15, 20, 25 Meter sind, die man da Abstand hält, sondern es ist einfach irgendwie nur krass, weil die Athleten, die halt da dann in der Führungsgruppe waren und dass alle irgendwie wussten, es ist 20 Meter Regel und da denkt man, bei 20 Meter Regel denkt man im Kopf dann halt auch einfach direkt, okay, das bringt sowieso gar nichts oder fast keinen Windschatten. Da muss ich sowieso meine eigenen Watt treten und dann hält man halt auch mal statt 20 Meter 30 oder 40 Meter Abstand, weil man denkt, ja, es ist sowieso egal.
Und es fällt noch mehr auf. Wenn einer zu dicht dran ist, genau, weißt du, ja. Sind das jetzt 10 oder sind das 8 Meter, fällt nicht auf. Aber 20 oder 10 fällt halt auf.
Ja, und dann, wenn es halt auch eben so lauter so Athleten in der Führungsgruppe, nur Athleten sind, die halt sich auch gegenseitig respektieren, die das Regelwerk respektieren, dann wird es halt direkt auch ohne Race Ranger ein brutal faires Rennen und macht dann auch einfach viel mehr Bock, auch im Rennen, wenn dann alle Athleten so fair sind und man weiß, die am Ende dann gewinnen, die haben dann auch gewonnen, weil sie halt auch einfach die Besten sind und mit ihrer eigenen Leistung gewonnen und nicht mit der Hilfe von anderen auf dem Rad. Und
guter
so macht
Switch.
Dann der Sport dann auch viel mehr Spaß. Genau, guter Switch.
Also von nicht so viel Spaß auf Mallorca zu viel Spaß.
Ja, ich meine, an sich ist es halt wirklich schade, weil Mallorca ist eine super Veranstaltung, super Rennen, super Strecke. Ja, Mallorca im Traumantana. Das macht einfach Bock. Hatte danach noch ein paar Tage dort verbracht, bevor ich nach Frankreich rübergeflogen bin. Auch nochmal eine schöne Runde durchs an der Küstenstraße oben gedreht, am Traumantana entlang. Und dann Mittwoch bin ich dann nach Frankreich geflogen, Palma, Bordeaux. Das war also erstmal, wir konnten nicht in Bordeaux landen, weil irgendwie in Frankreich auf 8 verschiedenen Flughäfen gab es Bombenwarnungen. Frankreich ist ja, glaube ich, gerade extrem sensibel. Die hatten ja oft schon paar islamistische Terrorattacken in den letzten 10 oder 20 Jahren. Und ja, jetzt mit dem Krieg in Israel, glaube ich, ja, nehmen die wirklich einfach alles extrem ernst. Und dementsprechend waren dann irgendwie 8 Flughafen da gesperrt und evakuiert durch Bombenwarnungen. Und wir sind dann auf irgendeinem kleinen Flughafen mitten im Nirgendwo gelandet. Das war so 2 Stunden von Bordeaux noch weg.
Ach krass.
Und da mussten wir erstmal 2 Stunden warten, bis dann irgendwelche Busse kamen, die uns da dann eben nach Bordeaux gebracht haben. Das war eben so eine 2 Stunden Busreise. Und von Bordeaux hat mich dann jemand von der Veranstaltung abgeholt und dann nach Vibuku gebracht. Das waren dann auch nochmal ja so 1,5 Stunden mit dem Auto. Am Ende einfach nur ein bisschen später als geplant dann in Vibuku. Gut dort angekommen und eigentlich echt ein cooler Ort. Es war schon keine Saison mehr, aber ich glaube, in der Saison geht da relativ viel, gerade mit Surfern und so, eben an der Atlantikküste da in Frankreich. Gerade so für den Triathlon hat schon echt cool ausgeschaut. Die Veranstalter waren auch super freundlich und haben sich super um uns gekümmert. Und ja, dann am Samstag stand dann auch wieder das letzte Rennen der Saison an dort. War auch wieder ein brutal starkes Starterfeld. Also Challenge Mallorca war auch schon brutal stark mit so einem Strength of Field von, ich glaube, 85, was für so ein Silber-Kategorie-Rennen echt extrem viel ist. Und ich glaube, Challenge Wibuku hatte, glaube ich, sogar ein Strength of Field von 86. Also ich glaube, das Höchste, was bei einem Silber-Mitteldistanz-Rennen dieses Jahr überhaupt gab. Und ich glaube sogar das einzige Silberrennen, was überhaupt höher war, war dann Ironman Qashqai tatsächlich, jetzt auch am Wochenende, was glaube ich ein Strength of Field von 87 Punkten hatte. Und ja, also nochmal ein guter Abschluss gegen ein paar der Besten der Welt. Ja, um dann zum Rennen zu kommen, muss ich noch dazu sagen, die zwei Tage vorm Rennen oder ein Tag vorm Rennen war so ein Wetter, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn so ein Wetter morgen ist, findet, wird kein Rennen stattfinden. Also es war wirklich.
Ich habe nur die Insta-Story bei dir gesehen und ich glaube, entweder bei Rico Bogen oder bei Mika Not, irgendwer hatte das Meer noch so drin. Andi Dreiz war es, so irgendwie Wellen also von gefühlt 6-7 Metern.
Ja, wir sind nicht im Meer geschwommen, das hätte auf keinen Fall funktioniert, auch nicht am nächsten Tag, sondern das war so ein See, also klar, der hatte so Zufluss und so vom Meer, aber ja, da war es auf keinen Fall so schlimm. Klar, es war dann auch so choppy, aber jetzt nicht so hohe Wellen wie im Meer. Das heißt, Schwimmen war tatsächlich kein Problem. Es war auch eigentlich, es hatte, glaube ich, sogar noch so 20 Grad. Und ja, aber Radfahren wäre auf keinen Fall möglich gewesen. Es war wirklich 60 km/h Wind mit bis zu 100 km/h Windböen und Regen kam noch mit dazu. Und da war schon so, wird dann ein Rennen überhaupt stattfinden? Ich meine, bei der Challenge Ignazia, glaube ich, in Italien, war auch nochmal ein Challenge-Rennen. Die hatten ähnliche Bedingungen und da wurde das Rennen dann komplett abgesagt. Und ja, bei uns war es aber so, dass am Tag davor dann so die Veranstalter, die waren extrem optimistisch. Und haben dann gesagt, ja, morgen wird's besser, gar kein Problem, wir ziehen alles durch. Und ja, ich meine, es war dann auf jeden Fall besser am nächsten Tag. Also es war immer noch super windig oder brutal windig, aber zumindest so, dass man Radfahren gehen kann, ohne dass es zu gefährlich ist. Ja, hier und da gab es Passagen, wo man schon dann auch mal mit dem hohen Vorderrad mal so ein bisschen auch mal in die Basebars gehen musste, um das Ganze zu kontrollieren. Aber es war jetzt nicht, es war jetzt wie so ein Fuerteventura an einem sehr windigen Tag, sage ich mal.
Ja, okay. Das kann sich jeder oder viele vorstellen, glaube ich.
Genau.
Die schon mal und, auf dem Kanal waren.
Wettertechnisch war es sehr, war es so ein Mix am Renntag. Also es hat teilweise kurz mal so brutal geregnet, dann kam wieder die Sonne raus, dann als Rico Bogen und Sam Laidlaw ihr Rad eingecheckt haben, war dann Regenbogen über der Wechselzone.
Oh, das war geil.
Genau. Und Dorian Connings habe ich noch ganz vergessen, der noch ein Weltmeister, der da war. Das hatte ich in der Story ganz vergessen.
Zu dritt eingecheckt?
Ja, genau. Also, dann kommt nämlich so ein Regenbogen, wenn alle drei Weltmeister da einchecken. Ja, nee, Rico Bogen und Dorian Connings, die haben ja auch dann die Mitteldistanz gemacht, aber Sam Laidlaw, der war ursprünglich gemeldet, aber der hat nur eine Staffel gemacht. Muss ich sagen, auch verständlich, irgendwie so nach dem Ironman-Sieg in Nizza. Ich weiß nicht, ob ich da auch noch Lust hätte, irgendwas zu machen. Weil
ja,
ich
der hing wahrscheinlich auch nur in Interviews und
gar nicht mal so wegen Media und beschäftigt damit und so, sondern einfach auch irgendwie so den mentalen Fokus da einfach wieder zu finden, nochmal dieses Jahr irgendwie nochmal alles aus sich rauszuholen. Und es war jetzt nicht so, dass es es war eben nochmal ein krasses Starterfeld und als Ironman-Weltmeister, kann man halt dann eigentlich nur verlieren. Also da hätte ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch keine Lust drauf gehabt. Also absolut verständlich, dass der dann auf Staffel umgemeldet hat. Also er hat behauptet, er ist verletzt, aber das bin ich mir relativ sicher, dass das nicht der Fall ist.
Vielleicht ist er beim Feiern umgeknickt.
Ja.
Auf dem Dancefloor hat er sich, in einen Bänderdehnung geholt.
Ah, er hat ja auch am Tag vom Rennen hat er auch nochmal eine sehr fragwürdige, einen fragwürdigen Instagram-Post gemacht.
Da wollte ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, ob du das alles mitbekommen hast, ob man da vorher in der Szene schon was gehört hat, weil ich habe da vorher gar nichts von mitbekommen, muss ich sagen. Und wurde dann natürlich von zig Leuten auf Insta irgendwie getaggt oder wurde mir weitergeleitet. Wie hast du das mitbekommen?
Ah, shit, warte kurz, ich muss hier...
Hörst du mich noch? Hörst du mich noch?
Die Janas AirPods haben sich hier gerade verbunden mit...
Jana ist schuld, okay. Also man sieht bei Fred Funk, wer im Haushalt Vorrecht hat. An seinem Rechner verbinden sich Janas AirPods als erstes, obwohl Fred mit seinen normalerweise verbunden ist.
Okay, da sind wir wieder
technische Probleme.
Kurze technische
behoben.
Probleme. Wo waren wir stehen geblieben?
Ich hab gerade allen noch erzählt, du hast mich da nicht mehr gehört. Ich habe noch erzählt, dass damit auch ganz klar ist, wer bei euch im Haushalt die Prioritäten hat. Wenn du deine AirPods mit deinem MacBook verbunden
hast,
Jana
genau,
ihre
kurz,
aufmacht.
Es ist, weil, es ist nicht mein MacBook, es ist tatsächlich Janas MacBook, weil bei mir ist der Bildschirm kaputt.
Akku leer.
Ja, Akku leer, genau. Nee, mein Laptop ist kaputt. Da war so nach dem Flug war so ein kleiner Crack im Bildschirm und dann geht's halt immer direkt nicht mehr und dann ja muss ich jetzt mal zur Reparatur bringen.
Mist.
Aber
das Preisgeld schon wieder weg.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, es ist aber immer noch billiger, das zu reparieren, als sich ein neues MacBook zu holen.
Definitiv, definitiv. Wir sind stehen geblieben, ich habe noch auch erzählt, dass mir das 10-mal zugeschickt worden ist, hier dieser fragwürdige Post von Sam Laidlaw, ob und wo und wie du das mitbekommen hast.
Also ich kannte ja die ganzen Gerüchte schon, auf die Sam Laidlaw da auch anspricht, die ihm davor geworfen werden. Es ist schon entweder extrem dumm, so einen Post zu machen oder er probiert tatsächlich absichtlich die Leute zum Schweigen zu bringen, so ein bisschen Lance Armstrong-Style und da in die Offensive zu gehen, weil er halt wirklich was zu verbergen hat. Und ja, genau das ist halt irgendwie so, ich glaube jeder, der bis zu dem Zeitpunkt nicht suspekt gegenüber Sam Laidlaw war, der ist es wahrscheinlich jetzt. ist schon alles ein bisschen komisch und auf jeden Fall kein guter Move, den er da gemacht hat, da wirklich die Athleten da öffentlich anzugehen, weil ist das Einzige, was er damit bewirkt, ist, dass die Athleten, die er da angreift, extrem Hate von seinen Fans bekommen. Im Endeffekt will er dann wirklich so die Athleten so zum Schweigen bringen. Hilft dann nicht wirklich jetzt den Kampf für sauberen Sport da weiter, weil natürlich alle da dann dadurch so ein bisschen abgeschreckt werden und dann am Ende niemand mehr darüber reden will. Oder der ITA, der International Testing Agency, da die Fragen beantworten will. Wenn man dadurch halt eben dann den Hate von Sam Laidlaw Fans oder so bekommt. War alles nicht so ganz clever. Aber was dann am Ende auch hinter den ganzen Gerüchten und so steckt, werden wir entweder hoffentlich bald erfahren oder auch nie. solange da eben nichts Größeres ist, sind es halt eben auch einfach nur Gerüchte.
Ja, und das ist das, was es so traurig macht. Also so traurig ist an der ganzen Geschichte, dass Gerüchte es gibt. Und wenn es Gerüchte gibt, dann macht doch das, was er sagt und nach außen jetzt geschrieben hat, macht doch einfach hinter den Kulissen, stell alles zur Verfügung, beantworte jede Frage, wenn du sauber bist. Und dann wird ja am Ende auch nichts passieren. Aber da jetzt so einen Post loszulassen und dann entsprechend alle Namen zu nennen, obwohl irgendwie von keinem was bewiesen ist, ist natürlich schon irgendwie eine schwierige Sache. Aber naja, bringt wieder auch ein bisschen bisschen Stimmung in den Sport und mal schauen, wo das Ganze hingeht. Das Einzige, was ich wirklich, also man kann ja an allen Sachen immer was finden, was vielleicht auch dann ganz entertainend ist oder irgendwie auch witzig oder irgendwie ein bisschen Unruhe reinbringt, was ja auch wieder spannend ist zu verfolgen, gibt es ein bisschen Gossip. Was ich wirklich schade finde, ist halt genau das, was du gerade angesprochen hast, dass dann Namen genannt werden von Athleten, die dann von Fans, von Sam jetzt eben dann angegangen werden. Und das ist halt das, was irgendwie gar nicht passieren darf, finde ich. Das ist, ja, das ist wirklich nicht cool.
Ja, weil das Einzige, was die halt gemacht haben, ist wirklich einfach nur die, gerade auch, weil die International Testing Agency halt da wirklich ermittelt, oder die halt die Gerüchte auch mitbekommen haben. Und da dann halt schaut, ob da wirklich was dahinter steckt. Und das Einzige, was die halt gemacht haben, ist halt eben einfach die Fragen beantwortet, die ITA ihnen gestellt hat. Und ja, ich meine, jeder Athlet, der da von der ITA da angesprochen wird und ein sauberer Athlet ist, der soll dann natürlich auch mithelfen. Und ja, dementsprechend hat keiner dieser Athleten irgendwas falsch gemacht. Und ist jetzt nicht so, dass die einfach irgendwas erfinden und dann da die Gerüchte verteilen, weil sie einfach ja, Sam Laidlaw nicht mögen oder es ihm nicht gönnen, dass er der Ironman-Weltmeister geworden ist, sondern ja, es ist, man hört leider wirklich viel zu viel in dieser Richtung über Sam Laidlaw und ja, ich möchte da eigentlich auch keine Meinung dazu bilden, hoffe natürlich auch, dass er ein sauberer Athlet ist, aber ja, das Ganze ist schon echt sehr, sehr komisch.
Ja, warten wir mal ab. Es gibt ja dann anscheinend zum Glück Ermittlungen und entweder kommt halt was raus oder nicht und dann ist alles cool erstmal und wir halten es mal im Auge. Aber jetzt dann doch nochmal zu erfreulichen. Erzähle uns, wie dein Rennen verlief.
Ja, genau, Schwimmen war dann so auch so keine einfachen Bedingungen, so ein bisschen choppy. In diesem See, hatte aber echt einen sehr, sehr guten Start, war dann so nach ja, 300, 400 Metern sogar an den Beinen von Dorian Connings, also ganz, ganz vorne, weil er ist ja einer der besten Schwimmer bei der WTS. Und ja, dann kam aber natürlich dann auch so ein bisschen Prügelei mit rein, ja, wo ich sag mal ein paar Kämpfe dann auch verloren habe um den Wasserschatten beziehungsweise es auch wirklich Athleten
technischer K.O.
genau, beziehungsweise mich dann auch teilweise echt geärgert habe, weil es Athleten gibt, die einfach überhaupt nicht gerade ausschwimmen können, das mich dann teilweise echt richtig genervt hat, und ja, oder auch einfach nicht irgendwie an den Beinen bleiben können, ja, und halt einen die ganze Zeit das Wasser weggraben, und es ist manchmal einfach echt nervig. Ja, bin dann aber so bis zum Ende der Schwimmstrecke dann noch ja, ich in der Führungsgruppe, da konnte ich mitschwimmen. Ja, das, klar, das hat sich da auch wieder so ein bisschen dann auch in die Länge gezogen, und so ein paar Sekunden nach ganz, ganz vorne hatte ich dann auch Rückstand. Ja, das war dann eine Wechselzone mit einem sehr langen Weg in die Wechselzone, und es war so dieses Beutelsystem, das klassische, was bei den meisten Mitteldistanzen so ist, nur dass man die Beutel quasi am Rad einfach platziert hat. Also man musste quasi alles in die Beutel und aus dem Beutel rausnehmen, aber die waren am Rad und die hingen jetzt nicht irgendwie separat, wie es eigentlich bei den meisten Rennen ist. Und dann komme ich zu meinem Wechselplatz, und mein roter Beutel, wo mein Helm drin ist und Startnummer und die Radflasche, die ich mir vorne reinstecke, mein roter Beutel war nicht mehr da. Und dann habe ich überall gesucht, oh shit, wo ist mein Beutel? Der Wind war immer noch teilweise echt brutal, die Böen, also hat es den Beutel halt wahrscheinlich einfach irgendwie weggeweht. Hätte ich ein paar Steine mit reinpacken sollen. und hat dann glücklicherweise so nach ja, 30 Sekunden suchen, klar, die Gruppe war dann erstmal schon weg.
Oh, wie bitter.
Habe ich dann meinen Helm gefunden, aber nur meinen Helm ohne den Beutel, zum Glück, weil genau das ist das, was ich auf jeden Fall gebraucht habe zum Losfahren. hab dann mein Helm genommen ja, bin halt dann los. Den Rest habe ich nicht gefunden, ironischerweise. Bin ich dann ohne Startnummer Rad gefahren, obwohl es Pflicht war. Das habe ich mir dann direkt gedacht, oh nee, das kann jetzt nicht sein. Jetzt habe ich mich noch letzte Woche drüber aufgeregt, und jetzt bin ich hier der Einzige, der ohne Startnummer fährt, obwohl es Pflicht ist.
Okay, und hast du das dann irgendwie dem Kampfrichter gesagt?
Ja, die kam, also da war es dann so, dass die mich direkt beim Aufstieg haben, die mir zugeschrien, Startnummer, Startnummer. Und ich habe halt dann gesagt, so, ja, my bag's gone, also ich kann meinen Beutel halt nicht finden. Und ja, die haben das dann auch direkt gesagt, die haben direkt gesagt, okay, passt. Und dann bin ich halt aufs Rad. Und
okay,
dann,
cool.
Dann losgefahren. Und ja, hatte dann halt erstmal so ein bisschen Rückstand leider wieder. Aber ja, hab dann zumindest direkt drauf gedrückt. Er wusste aber, es ist 20 Meter Regel. Das heißt, also klar, ich habe trotzdem mehr drauf gedrückt als in Mallorca, aber habe jetzt auch gewusst, ich muss jetzt nicht unbedingt also hier die über 400 Watt fahren, um da so schnell wie möglich nach vorne zu kommen, weil ich mir sicher bin, dass es ein dass es da deutlich fairer wird. Und ja, bin dann auch eigentlich ganz gut gefahren, hatte ganz gute Beine und bin dann so nach ich glaube 30 Kilometern war ich dann vorne an der Führungsgruppe, beziehungsweise ich habe kurz davor habe ich schon Rico eingeholt, der war gedroppt von der Führungsgruppe, und Aaron Royal. Bin dann an denen vorbei, und sind die natürlich dann wieder so ein Stück bei mir mitgefahren, beziehungsweise die Strecke war offen für Verkehr. Und das war teilweise ein bisschen nervig. Also es war jetzt nicht gefährlich und so. Es war einerseits nicht viel Verkehr und andererseits waren da schon auch teilweise Motorräder oder Officials, die dafür gesorgt haben, dass die Autos dann auch schnell überholen oder auf die Seite gehen etc. Also das war jetzt kein Problem, sage ich. Die Straßen waren auch breit. Das war eine 90 Kilometer Runde. Also auch kein Gegenverkehr und so, und man wurde auch nicht disqualifiziert, wenn man mal über die Mittellinie gefahren ist, was man teilweise da auch musste, aber es war halt so, dass manchmal die Autos dann halt irgendwie in die Lücken oder so reingefahren sind, und sowas dann auch gerade in dem Moment, als ich dann nach ganz vorne aufgefahren bin, also ich war gerade so dabei, so die Lücke zu, vorne waren dann Alistair, Mattis und Mika, war dann gerade die so dabei, die Lücke zu schließen, und dann ist halt in dem Moment auch ein Auto vor mir quasi reingefahren und hat mich dann wirklich komplett nach vorne gezogen. Also, und das Gleiche war halt eben auch dann für Aaron und Rico, und dementsprechend war die halt dann auch wieder vorne dabei.
Dran.
Und ja, dann waren wir eine Führungsgruppe eben von den 6 Athleten, und ab dem Zeitpunkt, also zumindest das, was ich immer gesehen habe, wirklich extrem fair. Also wir haben nicht nur 20 Meter Abstand gehalten, sondern wirklich teilweise 30 und 40 Meter. Da hat einfach jeder im Endeffekt sein Rennen gemacht, nur dass halt alle auch auf dem Rad dann eben gleich stark und unterwegs waren. Beziehungsweise, ich meine, es hilft ja trotzdem was, wenn man jemanden vor einen hat, auch wenn es keinen Windschatten bringt, bringt es natürlich mental was. So an sich, die Strecke war auch echt super cool. Das Wetter war ein bisschen schwierig, beziehungsweise auf den kleineren Straßen lag dann auch noch sehr viel so Gestrüpp rum vom Tag vorher. Und manchmal kam der Wind schon auch extrem rein und musste man schon auch aufpassen, aber so an sich eine super coole Strecke, eigentlich komplett flach, so ein bisschen Samurin-Style, 90 Kilometer TT-Position, und ja, als ich dann nach vorne gekommen bin, war ich dann halt eben in dieser Gruppe drin, habe aber gemerkt, ich habe jetzt irgendwie...
Nur kurz, das Auto war kurz bevor du rangefahren bist, oder was, so die letzten 100 Meter?
Ja, also es war schon immer mal wieder so Situationen. Aber so, das war so die Situation, wo es mir dann, wo ich dann quasi auch mal kurz einen extremen Vorteil davon hatte. Und sonst war es aber ja, allgemein auch einfach super, super nervig. Ich meine, das will man natürlich auch nicht. Also ich glaube, ich hätte so oder so wahrscheinlich in den nächsten 2 Kilometern diese Lücke zugefahren. So bin ich halt die Lücke dann innerhalb von 30 Sekunden dann zugefahren. Das ist halt wirklich direkt vor mir rein und hat mich da einfach hingezogen. So will ich das natürlich auch nicht. Aber konnte man leider nichts machen. Und ja, trotzdem eben, ja, waren wir dann eben diese Sechs-Mann-Gruppe. Super faires Rennen. Ich hatte leider nicht dann nicht die Beine, beziehungsweise würde nicht sagen, nicht die Beine, aber ich glaube, ich wollte da auch nicht unbedingt probieren zu attackieren, weil ich glaube, ich wäre auf keinen Fall weggekommen. Jetzt im Nachhinein bereue ich so ein bisschen. Ich hätte es zumindest mal probieren sollen. Aber ja. ich habe mir halt gedacht, ja, jetzt spare ich dann doch die Energie fürs Laufen. Aber ich glaube, bei mir ist es einfach wirklich so, es ist scheißegal, wie hart ich Rad fahre. Ich laufe immer gleich schnell oder gleich langsam in dem Fall. Ja. Und ja.
Deswegen. Aber hast du dir nicht irgendwie da nochmal kurz Gedanken gemacht, so überlegt, ja, attackiere ich oder nicht, weil, keine Ahnung, jetzt mit Brownlee und Mika auf die Laufstrecke gehen, willst du ja auch nicht unbedingt, sondern wenn du dann eine Gap hast vorne, ist ja schon cooler.
Ja, ich meine, Brownlee, die Woche davor bin ich eine Minute schneller gelaufen als er.
Und, deswegen warst du confident.
Ja, ich war confident und nee, das ist halt auch dann wieder genau das, diese paar Prozent, die mir da auch einfach im Kopf, auch im Rennen einfach gefehlt haben, dieser Wille, dass ich dieses Rennen gewinnen will. Ich war von Anfang an irgendwie in diesen Rennen und hatte irgendwie so nicht diesen Siegeswillen, sondern war eher so, ja. Ich möchte das Beste so aus mir rausholen, aber jetzt nicht kein Risiko gehen, so im Endeffekt. Also wenn es dann am Ende, wenn ich so eine gute Leistung zeige und ich am Ende Vierter werde oder so, dann bin ich damit zufrieden. Aber nicht so eben diesen Siegeswillen, den ich halt eben sonst eigentlich immer habe. Ja, einfach, ja, weil im Kopf dann eben einfach diese paar Prozent dann auch schon, wie wir auch schon Anfang des Podcasts drüber geredet haben, da einfach irgendwie gefehlt haben. Und die mir dann halt eben auch gefehlt haben, da dann einfach nochmal, ja, attackieren zu wollen. Weil eigentlich hatte ich richtig gute Beine, ich bin echt gute Wattwerte gefahren, um da in die Gruppe wieder ranzukommen und vielleicht wäre ich nicht weggekommen, aber zumindest hätte ich bestimmt die anderen müder fahren können, weil ich meine, es war 20-Meter-Regel, beziehungsweise Rico und Aaron werden dann vielleicht wieder gedroppt, weil ich meine, es muss ja einen Grund gegeben haben, wie sie überhaupt mal am Anfang gedroppt sind, weil das Tempo irgendwie zu hoch war. Und ab dem Zeitpunkt war das Tempo halt scheinbar dann nicht mehr so hoch. Ich glaube, ich glaube heute mache ich dann auch nochmal wieder diesen Post mit mein Time Trial Tuesday, wo ich dann auch mal die Daten auf Instagram schreiben werde. Aber ich glaube, die zweite Hälfte bin ich, oder sind wir, keine 300 Watt mehr im Schnitt gefahren.
Ja, ist ja oft so, je größer die Gruppe wird vorne, so dann muss ja einer das Zepter in die Hand nehmen und irgendwie, keine Ahnung, bei der Gruppe mit der Besetzung irgendwie Aaron, Rico, du, Mika Not, Mattis, ein Brownlee dabei, das ist ja so, da gibt es so viele, die auch schnell laufen können und wer verheizt sich ja dann vorne irgendwie, weil du auch weißt, gut, die Jungs auf dem Rad zu droppen, ist halt auch eine krasse Leistung. Da reicht es nicht, wenn du 360 Watt fährst, weil die können auch alle 360 Watt fahren, sondern da muss halt mal die 4 vorne stehen für 10 Minuten und dann droppst du halt die 3 oder die 2, die einen schlechteren Tag haben, aber trotzdem nimmst du noch 4 mit und die gehen dann trotzdem mit dir frisch aufs Laufen. Ne? Also es ist ja schon so ein Abwägen und ich fand es interessant zu sehen, dass ihr alle super fair gefahren seid auf den Bildern, die ich gesehen habe und ja, das beschreibt jetzt so ein bisschen das, was wo ich das Gefühl hatte von den paar Sachen, die ich gesehen habe über Social Media, so dieses, ja okay, wir können alle Radfahren, wir können alle laufen, gucken wir mal, wer am Ende gewinnt. So kam das so ein bisschen rüber.
Ja genau, und dann sind wir in der Konstellation, sind wir dann auch auf die Laufstrecke, beziehungsweise in die Wechselzone und dann, als ich zu meinem Wechselplatz gekommen bin, lag da auf einmal mein roter Beutel. Also hat dann scheinbar jemand gefunden und dann zu meinem Wechselplatz gelegt.
Und dann hast du, lass mich raten, dann hast du dir die Aeroflasche fürs Laufen reingemacht.
Genau. Ja, ich hab zumindest dann die Startnummer angezogen, weil ich dann wirklich ja auch vermeiden wollte, dass dann nochmal jemand irgendwie was sagt oder ich irgendwie eine Disqualifikation etc. riskiere. Das heißt, dafür habe ich halt in meinem zweiten Wechsel da nochmal so ein paar Sekunden verloren und bin dann als letzter von der Gruppe auch auf die Laufstrecke. Vorne Mika und Rico sind auch extrem schnell angelaufen. Und ja, ich bin dann so knapp hinter Mattis und Alistair auf die Laufstrecke. Aber ja, habe dann so direkt gemerkt, so, boah, es ist, das fühlt sich nicht wirklich gut an. Also mein Rücken war echt extrem zu, meine Waden und meine Füße waren, also meine Waden waren auch super zu und meine Füße waren taub, weil es auch echt kalt war durch den Wind und Regen. Und ja, ich hatte wirklich so überhaupt keine Kontrolle über meine Muskeln und Beine und habe mich irgendwie so die ganze Zeit so gefühlt, als würde ich irgendwie so 100 Meter Sprint laufen, also wie wenn man quasi so wirklich keine Kontrolle über seine halt überhaupt keine Koordination hat.
Ja. Ich hatte genau das gleiche in Ingolstadt, wo es da letztes Jahr so kalt war. Also ich kann es voll nachvollziehen. Das ist super unangenehm und so ein ganz komisches Gefühl.
Es war richtig schlimm, weil ich wollte, also vom Puls, mein Puls war 160 oder so, das ist für mich gar nichts. Und ich konnte aber kein bisschen härter gehen. Also so, auch wenn ich wollte wirklich schon auch hart anlaufen auch erstmal und schneller laufen, aber es ging einfach nicht. Ich hatte wirklich so gar keine Kontrolle. Und ja, dann sind die auch erstmal dann weggelaufen. Und ja, ich war dann eben an Position 6 und habe dann gehofft, habe dann auch natürlich Gels genommen und gehofft, dass es ja das Ganze dann so ein bisschen, so meine Muskeln so ein bisschen aufgehen, warm werden und ich dann endlich mal zulegen kann. Aber das Ganze hat leider gedauert bis Kilometer 14. Und da hatte ich halt dann schon ja leider zu viel Rückstand. Ja, habe dann nochmal versucht, ja das Beste draus zu machen, dann auf den letzten 7 Kilometern, habe dann Alistair Brownlee zumindest noch geholt, der eigentlich gerade auf dem Weg war, das Rennen zu gewinnen, der kurz davor war, Mika einzuholen und dann komplett explodiert ist. Wobei man dazu auch sagen muss, er hat wirklich, also er ist eine ganze Zeit lang vor mir gefahren auf dem Rad und ich habe kein einziges Mal gesehen, dass der mal was getrunken oder gegessen hat. und auch jemand von Challenge, der auf Motorrad unterwegs war und dann eben auch so Stories etc. Hochgeladen hat, der meinte auch, also er hat jeden gesehen, wie er mal getrunken hat, ein Gel genommen hat, aber Brownlee nie. Und das kann ich mir auch super gut vorstellen. Und der ist halt wirklich dann bei Kilometer, weiß ich, also in der letzten Runde, Kilometer 16, 17, einfach komplett explodiert. Und ja, der war dann wirklich auch auf so wirklich plötzlich vor mir. Habe ich gar nicht erwartet. ich wusste aber auch nicht genau, ob er jetzt komplett, ob er vielleicht noch eine zweite Luft oder so bekommt. Deswegen habe ich dann auch nochmal so ein bisschen so attackiert, als ich ihn überholt habe. Nur um sicher zu gehen, dass er da jetzt nicht mitläuft. ja, war dann nach dem Überholvorgang war ich dann auf Platz 5. Aber ja, vorne, die waren leider schon zu weit weg und da konnte ich dann nichts mehr machen und bin dann auch ins Ziel an Position 5 und war leider überhaupt nicht müde. Also ja, hatte glaube ich am Ende auch Durchschnittspuls von 166 oder sowas. Zum Vergleich in Mallorca hatte ich 182. Ja, das ist auch normalerweise so das, was ich dann auf einer Mitteldistanz gehen kann. Und ja, ich hätte da zu dem Zeitpunkt, hatte ich mir fast gewünscht, dass es ein Marathon gewesen wäre. Und aber am Ende dann 5. Platz und habe dann erstmal Mika gratuliert zum Sieg. Weil ich meine, der war die ganze Zeit vorne und ich dachte so, ja, das ist von hinten gar keine Gefahr, weil Mattes war jetzt wirklich, es ist nicht so, dass Mattes knapp hinter ihm war, also der hatte glaube ich nach der Hälfte 1,5 Minuten Vorsprung oder so auf Mattes, aber Mattes ist halt wirklich von Anfang bis Ende konstant durchgelaufen, während Mika halt glaube ich einfach viel zu schnell angelaufen ist und dann dementsprechend in der letzten Runde dann ziemlich hochgegangen ist und dann kam halt Mattes von hinten und dann ja dieser jetzt sehr bekannte
Wir haben ihn Zielsprint. Alle gesehen. Dieser legendäre Zielsprint.
Wo Mikas Beine einfach aufgegeben haben.
Oh, Junge.
Richtig bitter.
Und er hat es geschafft in die Bild-Zeitung und überall in allen deutschen Videos.
Das ist natürlich cool, ja.
Wahnsinn.
Ja,
also wer das nicht gesehen hat, checkt's aus überall auf Instagram. Mika Zielsprint gegen Mathis Maget und Mikas Beine hören einfach auf zu arbeiten und Ja, es sieht aus wie ein Zielsprung, aber ihm sind einfach die Beine, die haben aufgehört zu arbeiten und er
ist
einfach
krass, ja.
Voll auf die Fresse geflogen.
Ja, und dann Mattes Heimsieg, aber auf jeden Fall auch wohlverdient. Ist echt brutal, was der
brutal für eine, starker Athlet.
Ja, was der für eine Konstanz vor allem über die Saison hingelegt hat, von Anfang bis Ende, auch bei jedem Rennen, das er eigentlich gestartet ist. Also das ist schon echt richtig, richtig stark. Und ja, bei mir war es dann am Ende der 5. Platz und ja, natürlich nicht zufrieden, aber trotzdem, ich war happy, als ich gefinisht habe, auch wenn es nicht das, was ich wollte und nicht die Leistung ist, die ich denke, ich drauf gehabt hätte an dem Tag. Ja, ich denke, das auch, dass die Muskeln dann auch einfach so zu waren und ja, sensibel auch für die Kälte, ist, glaube ich, auch einfach ein Zeichen, dass sie auch müde waren von der langen Saison. Ja, dementsprechend war das ein gutes Zeichen, da dann einen Haken hinter die Saison zu setzen und in die Offseason zu gehen. Zumindest da dann mit dem 5. Platz auch nochmal so ein bisschen Reisegeld gewonnen. Und ich habe meinen 5. Platz im Challenge World Bonus Ranking verteidigt. Ja, der 5. Platz gibt, glaube ich. Also es ist der letzte Platz, der noch Geld gibt, sind dann zumindest nochmal $3,000. Geht in die Urlaubskasse. Die
Laptop-Reparatur ist
drin. Und da war sogar ein neues Laptop drin.
Ja, stimmt. Da hast du recht. Da wäre sogar ein neuer drin. Aber oder Teil Laptop, Teil Urlaubskasse. Dann passt das. Ich habe noch eine Sache, bevor wir jetzt zum Ende kommen, die dann vielleicht auch so schon einen Ausblick geben kann auf die nächste Saison bei dir. Wie hast du das Ironman-Debüt von Kollege Strati verfolgt und hat dich das so den Rennverlauf und was er da gemacht hat vielleicht auch so ein bisschen gehypt, dass du sagst, oh scheiße, ey, irgendwie Bock das auszuprobieren hätte ich auch mal.
Ja, also einerseits auf jeden Fall, nee, wirklich, muss ich wirklich sagen, auch jetzt mit Strati, fand es mega geil, auch wie der halt auch einfach sein Rennen gemacht hat, hat sich nicht, erste Langdistanz und da trotzdem wirklich das Ding von vorne machen und sich nicht verstecken und alles riskieren und dann einfach schauen, was passiert. Ja, am Ende ist er leider explodiert und dann hat, also trotzdem noch klar, noch stabil und dann als 7. gefinisht bei einem super starken Feld. Aber ja, echt mega Respekt und war echt happy für ihn dafür seinen ersten Ironman-Sieg. Auf der anderen Seite muss ich sagen,
Ironman-Sieg war es leider noch nicht.
Ironman-Debüt, sorry.
es sah lange so aus, aber ich fand das Allergeilste war ja so, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Nils ja irgendwie in jedem dritten Podcast sagt so, never skip the long run und Strati meint ja, der längste Lauf vorher war 25 Kilometer und bis Kilometer 25 führt er das Ding an und bei Kilometer 26 gefühlt muss er kotzen und verliert 3 Plätze und schleppt sich dann irgendwie noch ins Ziel. Ja, also Nils scheint recht zu haben.
Ja, aber dann sind wir mal gespannt, was passiert, wenn er da jetzt dann mal ein paar richtige Longruns macht, wenn er dann jetzt mehr und mehr Langdistanzen macht. Was ich noch dazu sagen will, ist, Leute, also an alle, die auch so Strati gratuliert haben und kommentiert haben, ich habe mir da auch einiges durchgelesen. Es ist nicht so, dass Jan Stratmann seinen ersten Triathlon hier gefinisht hat. Aber ich finde so wirklich, die Kommentare teilweise, ist wirklich so, als ob jetzt Jan quasi, jetzt ist Jan ein Triathlet. So davor war es nicht.
Das ist immer das, was ich dir sage, Fred, in Deutschland. Das, was du machst, ist alles nur Ringelkissen so. Anfassen. Das und zählt alles nicht. Endlich Ironman.
So sehr ich Bock habe, endlich mal Langdistanz zu machen, es ist schon lange nicht mehr so, also es war mal so, aber es ist schon lange nicht mehr so, dass Kurzdistanz und Mitteldistanz nur Vorbereitung auf Langdistanz ist und nur Langdistanz ist richtiger Triathlon. Aber leider ist es irgendwie immer noch so in den Köpfen drin.
Doch. Nein, aber was du hier gerade ansprichst, hast du ja absolut recht und das Geile, was man ja sieht, ist diese Leistung, die bei den Rennen, auch jetzt, wo wir gerade durchgegangen sind, Mallorca, Viubucu, was ihr da abreißt, dass du Halbdistanz 182er Puls auf Mallorca durchrennst und so. Und Strati ist da ja genauso immer irgendwo in the mix und auch in der Leistungsklasse da unterwegs. Und da sieht man ja, der startet beim Ironman, der schwimmt bei Josh Amberger mit, der der stärkste Schwimmer ist auf der Langdistanz. Dann kommt Peter Himmerich von hinten und er fährt dann einfach wieder weg. Also die Wattwerte, die da vorne die besten fahren, das schafft er auch ohne Probleme. Und Laufen, wo man jetzt sieht, ich meine, er ist dann, kann man jetzt drüber streiten, ob er zu schnell angegangen ist oder nicht. So, wenn man ihn ins Gesicht geschaut hat, war das, war er die ganze Zeit tiefenentspannt und klar, fehlen dann eben die, fehlt die Erfahrung, fehlen vielleicht auch noch hinten ein paar Longruns und die, die Laufkilometer und auch vielleicht so dieses Gefühl, was dann hinten raus beim Marathon passiert und auch so dieses Ungewisse, ob man das jemals überhaupt hinkriegt, da dann ab Kilometer 30 immer noch schnell zu laufen. Aber wenn man sieht, was für eine Leistungsdichte auf der Mitteldistanz ist und wenn dann jemand aus dieser Bubble, aus dieser Leistungsdichte mal hochgeht und einen Ironman macht, ist der in der Weltklasse genauso vorne mit dabei und absolut voll leistungsfähig, ohne jetzt eine spezielle Ironman-Vorbereitung, sondern Jan hat das ja wirklich aus dieser Mitteldistanz-Saison mitgenommen jetzt einfach und hat gesagt, ich guck mal, was passiert, das sieht man ja an der Vorbereitung, wenn du keinen Lauf länger als 25 Kilometer gemacht hast, kann man glaube ich sagen, das war definitiv keine Ironman-Vorbereitung und teilweise würde ich sagen, sind sogar die Rennen auf der Mitteldistanz, PTO-Distanz oder Kurzdistanz deutlich härter, als, als jetzt irgendwie was beim Ironman passiert. Aber ja, ich gebe dir recht, man sieht mal wieder so an dieser Reichweite, an den Kommentaren, was passiert und so, dass das schon Ironman immer noch das ist, was am meisten die Leute hypt.
Ja, dementsprechend will ich, dass die Leute das schön weiterhin gehypt sind, bis ich endlich meine erste Langdistanz mache. Aber lass schön alle warten. Aber nee, ich meine, das ist halt eben so, weil wenn ich eine Langdistanz mache, will ich mich halt einfach, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber will ich mich halt einfach ja. 100% committen und würde dann auch schon dieses Jahr noch entscheiden, ob ich nächstes Jahr meine erste Langdistanz mache und dann auch schon im Winter quasi anfangen, dafür zu trainieren. Und ich bin halt der Meinung, dass, wenn man jetzt sich die Entwicklung gerade in den letzten 2-3 Jahren auf der Mitteldistanz auch anschaut, und wenn das so weitergeht, wird es nicht mehr möglich sein, Langdistanz und Mitteldistanz zweigleisig zu fahren tatsächlich. Also im Moment gibt es noch ein paar Athleten, die es schaffen.
Es werden aber schon weniger.
Es werden weniger und auch wenn selbst, du, wenn selbst man, wenn die, man, ich meine, wenn man so Sam Laidlaw, Magnus Ditlev, so krass, genau. Wie die auf der Langdistanz sind. Ich meine, ja, die sind auf der Mitteldistanz vorne dabei und so, aber jetzt nicht so, wie sie auf der Langdistanz sind.
Exakt.
Und ich glaube, das Ganze wird einfach noch extremer, gerade auch dann nochmal nach Paris, wenn dann noch mehr Kurzdistanzler entscheiden, da auf die Mitteldistanz
und 100 Kilometer Distanz. Hast du den Podcast gehört? Hast du den Podcast gehört? Mit Simon?
Nee, noch nicht.
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vorwegnehmen soll oder nicht.
Ach, Simon Henseleit?
Ja.
Ja, aber ich weiß, dass er nächstes Jahr auch mal da eine Mitteldistanz probieren will.
Er will auch eine Mitteldistanz machen und auf die Frage, so ist ja auch ganz cool und mit dem deutschen Podium und so, hat er gesagt, ja, die drei da vorne, die haben
schon gemacht. Ja, ja. Ich will ja nicht sagen, aber Dorian Connings, habe ich noch ganz vergessen, der Weltmeister auf der Kurzdistanz hat 8 Minuten kassiert auf dem Rad in Wiebelkuh.
Oh, Simon, kann man sagen.
Ich glaube, nein, ist ja gar nichts gegen Simon. Ich glaube auch, Simon hat da auf jeden Fall Potenzial, wenn er sich da drauf fokussiert. Aber ich glaube, viele Kurzdistanzathleten unterschätzen es brutal. Und ja, es ist ein anderer Sport teilweise.
Ich habe Simon auch gesagt, so er darf halt nicht den Fehler machen, wie schon früher viele und anscheinend ja auch Alistair Brownlee, dass er denkt, er kommt mit einem Gel durch.
Ja, genau, wenn überhaupt ein Gel.
Oder zwei. Vom Start. Nein, ja, aber nee. Das wird spannend und klar, da hast du absolut recht. Also wenn da noch welche von der Kurzdistanz mit dem Speed hochkommen und wie du sagst, nicht alle sind gut auf der Mitteldistanz, kriegen das auch auf die längeren Distanzen umgesetzt, aber wenn halt 10 hochkommen und 3 kriegen den Speed umgesetzt, dann geht's da nochmal mehr ab und es ist ja auch noch, diese PTO-Distanz ist ja nochmal so ein bisschen kürzer und dazwischen und ich glaube halt, dass viele Kurzdistanzathleten auf dieser PTO-Distanz richtig gefährlich sein können.
Ja, dafür muss man sich halt erstmal qualifizieren und ja.
Klar.
Aber ja, was ich auch noch sagen wollte, um nochmal auf diese Leistungsentwicklung zurückzukommen. Ja, jetzt auch zu diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleinen Rennen, wie Challenge Mallorca, Challenge Vibocou, da braucht man jetzt schon zum Gewinn, also wenn man nicht gerade irgendwie Windschatten fährt, so eine krasse Leistung, also so Mathis, Mika, die man halt in den letzten Jahren oder vor eigentlich dafür damit wäre man halt Weltmeister geworden, also easy, und das ist halt jetzt so das Niveau auf so kleinen Rennen. Und gerade wenn ich jetzt auch meine Leistung anschaue und analysiere und einfach nur auf die Zahlen schaue, war die Leistung jetzt zum Beispiel wie Vibocou und in Mallorca war nicht schlechter als letztes Jahr mein fünfter Platz bei der Ironman 73 WM. Nur da war es halt die WM und jetzt werde ich damit halt nur noch Fünfter bei so
einem
Challenge-Rennen. Und ich glaube
inzwischen. Aber war ja besetzt wie eine, also
ja,
die ersten 6, 7 Plätze.
Was ich damit sagen will, ist, dass man jetzt wirklich bei so Rennen, ich meine, jetzt gibt es auch mehr und mehr dann so die großen Rennen mit PTO und dann eben auch noch 73 WM, um die Dinger zu gewinnen oder vorne überhaupt um den Sieg mitkämpfen zu können, muss man halt peaken. Und wenn man nicht mal peakt, sondern nur so eine solide Form hat, das reicht schon gar nicht mehr, um da irgendwo vorne dabei zu sein. Und bei mir war es gut, bei der 73 WM genauso wie ich es wollte, da bin, habe ich gepeakt. Und so ein Christian Blumenfeld oder Sam Long haben da halt eben nicht gepeakt. Und dann sind halt selbst die auch ganz schnell mal aus der Top 10 raus, weil halt die Leistungsdichte so extrem gewachsen ist. Deswegen muss man da in Zukunft, glaube ich, einfach auch so ein bisschen besser planen und ich glaube tatsächlich weniger racen.
Mehr einfach so mitnehmen und mal gucken,
genau,
was passiert.
Und dafür dann halt auch wirklich jedes Rennen 100% wie eine WM vorbereiten, wenn man das Ziel hat, da irgendwie vorne mitzukämpfen. Und ja, die PTO will ja nächstes Jahr da eben ihre Weltmeisterschaftsserie machen über die 100 Kilometer Distanz mit 6 oder 7 Rennen. Ich bin jetzt gerade 11. im PTO-Ranking. Bei mir fliegt noch letztes Jahr 73 WM, fliegt noch raus leider. Das heißt, dann rutsche ich noch ab auf Platz 15 oder 16. Aber da sollte ich dann eigentlich bleiben und das sollte dann auch zur Qualifikation für diese Serie langen. Also ich warte noch auf die Details und dann schaue ich mal, ob ich diese Serie nächstes Jahr mache. Aber wenn ich diese Serie mache, dann werde ich auch ganz sicher noch keine Langdistanz machen und es dann nochmal nach hinten verschieben.
Passt ja dann noch nicht zusammen, wie du gesagt hast eben.
Genau, aber ja, weil, also wie schon gesagt, wenn ich auf Langdistanz gehe, dann committe ich mich da drauf und werde das dann auch für den Rest meiner Karriere machen und ich bin jetzt 26. Ich gehe immer noch davon aus, dass ich professionellen Triathlon mache, bis ich Ende 30 bin, also noch über 10 Jahre. Das heißt, selbst wenn ich mir jetzt noch 1 oder sogar 2 Jahre Zeit lasse, dann habt ihr immer noch genug von mir auf der Langdistanz. Also macht euch da keine Sorgen. Und es wird dann hoffentlich noch besser, weil ich einfach jetzt gerade einfach auch das Gefühl habe, jetzt ja auch mit dem zweiten Platz bei der 73 WM bin ich so langsam wirklich ganz oben auch auf der Mitteldistanz angekommen. Und ja, das Ganze möchte ich dann schon auch noch mal ein bisschen ausnutzen. Und ich glaube, es wäre falsch, diese Gelegenheit mit dieser PTO-Serie da dann erstmal nicht anzunehmen. Hab da schon auch richtig Bock drauf. Deswegen, ich mach's noch davon abhängig. Auch natürlich, was die dafür zahlen würden. wo und wann die Rennen sind, etc. Aber ja, sehr wahrscheinlich werde ich eher die PTO-Serie nächstes Jahr machen. Auch wenn ich dieses Jahr mal behauptet habe, dass nächstes Jahr meine erste Langdistanz mache. Aber da war eben das mit der PTO-Serie noch nicht bekannt.
Ja, es ändert sich auch. Und am Ende musst du ja überlegen, willst du alle Rennen mitnehmen davon? Willst du irgendwie 3 davon pieken und eine richtig gute Leistung haben? Dann ist die Saison halt voll irgendwie.
Ja,
und
also ich habe, ist schon auch krass. Ich glaube, wenn ich jetzt auf meine PTO-Stats gehe, ich meine, dieses Jahr Challenge Vibocou war meine 9. Mitteldistanz. Ich habe auch alle gefinisht. Und letztes Jahr war die Ironman 73 WM, also mein letztes Rennen, war meine 8. Mitteldistanz, aber ich habe 2 nicht gefinisht. Das heißt im Endeffekt nur meine 6. Mitteldistanz. Und ja, das ist, glaube ich, auch habe ich auch wieder daraus gelernt. Ich glaube, so meine Grenze ist wahrscheinlich 7 oder 8 Mitteldistanzen in diesem Zeitraum von Mai, Oktober zumindest, Mai bis Oktober zumindest, wenn ich nicht gerade irgendwie so eine Mid-Season-Break mache, was ich halt dieses Jahr auch nicht gemacht habe. Und ja, dementsprechend, wenn dann die PTO da 6, 7 Rennen macht, wird es auch das Maximale sein, was ich mache. Und da wird wahrscheinlich für nichts mehr anderes irgendwie Zeit. Also ich hoffe natürlich immer, dass der Challenge Weiß noch irgendwie reinpasst. Ich meine, das kann man dann auch mal so mitnehmen, hoffentlich. Aber ja, trotzdem muss man da in Zukunft einfach ein bisschen, glaube ich, mehr haushalten mit seinen Körnern, die man hatte über die ganze Saison. Und ja, die nächste Saison wird auf jeden Fall spannend und ich glaube, bei unserem nächsten Podcast dann am Ende meiner Offseason, also können wir dann wahrscheinlich auch nochmal, ja genau, da weiß dann hoffentlich, können wir dann nochmal genauer über eine Saisonplanung und dann natürlich auch, ich meine, was wir noch ganz vergessen haben, jetzt geht die Offseason-Season los mit den ganzen Offseason-Races, also da gibt es dann auch nochmal ein Update, wie dann die Offseason lief. Und
das ist sehr gut. Wir reden im nächsten Podcast über die Offseason und die Offseason Races und dann quasi am Ende dann den Ausblick zu geben, für was du dich jetzt entschieden hast und wie dann der Plan für 2024 bei dir aussehen wird. Finde ich guten Ausblick.
Genau, aber jetzt ist erstmal voller Fokus auf die Offseason-Weltmeisterschaft am 25.11. in Hamburg.
So sieht's aus. Dahin wird getapert, gepiekt und alles.
Ja, ich denke, so ein paar so Rennen als Vorbereitung, Off-Season Races als Vorbereitung werde ich da auf jeden Fall noch auf den Weg dahin einbauen. Ein
paar Trainingsrennen musst du mitnehmen, aber das hast du ja bei der Weltmeisterschaft in Lahti auch gemacht. Das heißt, um
vielleicht
da perfekt
noch mal,
gepiekt zu
noch
sein.
Ein Höhentrainingslager davor oder so.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, bei Off-Season Races ist auch so, vielleicht machst du auch so 9.
Genau.
Sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wir machen hier einen Deckel drauf und kommen in ein paar Wochen mit guten Off-Season-Geschichten und einer Saisonplanung 2024 zurück hier im Podcast.
Ja, genau. Es war ja langer Podcast. Ich habe jetzt hier 2 Parts. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen?
Ich weiß nicht genau, wie lange der Ausfallpart war, aber so 1,5 Stunden werden es gewesen sein, ja.
Ja, gut.
Aber pickepacke voll mit Informationen. Das hat richtig Spaß gemacht und gab richtig geile Insights. Ich habe halt gedacht, so mit Strati, das hat dich getriggert und du switcht jetzt vielleicht, aber Fred hat höhere Ziele.
Strati hat mir gezeigt, man soll sich mehr Zeit lassen.
spezifisch drauf vorbereiten. Ja, so sieht's aus. Gut, so.
Ich habe auch mal kommentiert hier, Strati ist ja 2 Jahre älter als ich, also habe ich ja noch 2 Jahre Zeit.
Oh, das stimmt. Das stimmt. Aber vielleicht hätte Strati einen ja eher angefangen.
Ja.
Das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Ja, also, ja, vielen Dank. Und wir sehen uns dann in Hamburg.
Ja, ich werde ab jetzt trainieren.
Genau. Da ist Nils Görke muss trainieren.
Der ist schon lange im Training. Der ist extra nach Italien geflogen.
Ja,
Trainingslager, bis dann. Geburtstag. Übrigens, wahrscheinlich morgen Mittwoch, wenn der Podcast hier rauskommt, macht Nils das halbe Jahrhundert voll. Dann könnt ihr ihm alle gratulieren.
Oh ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nils Görke. Zum 50. Geburtstag. Ich glaube, das wird er hassen.
Ja, ach, der ist da entspannt. Der wird ja immer noch auf 26 geschätzt. Von daher ist alles gut bei ihm. So, jetzt aber. Tschüss und bis in Hamburg.
Ciao, ciao.